Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Die Löhne sinken sehr deutlich, sagt das Statistische Bundesamt. Das hört sich dramatisch an. Ist es das auch? Wir ordnen das hier gleich ein. Außerdem, Städte dürfen es Vermietern verbieten, dass sie unbeschränkt Wohnungen an Feriengäste vermieten über Airbnb. Das hat heute der Europäische Gerichtshof bestätigt. Jetzt schauen wir aber erstmal auf Tesla, denn Elon Musk, der Tesla-Chef, der weiß, wie man sich inszeniert. Erst vor 2 Monaten hat er oder seine Firma SpaceX spektakulär NASA-Astronauten ins All gebracht. Heute Abend um 22:30 deutscher Zeit wird er eine ähnliche Show abziehen, aber mit Elektrobatterien. Es wird gemunkelt, dass die Batterien, die er heute Abend aus dem Hut zaubert, viel länger halten und viel preiswerter sein sollen als alles, was bislang an Batterien da gewesen ist. Davon hinge ab, ob und wie schnell das Elektroauto zur Massenware werden kann und ob die Welt überhaupt stärker elektrifiziert wird. Auch die deutschen Batteriehersteller schauen genau hin. Brigitte Scholtes.
Die Spekulationen schießen ins Kraut vor dem Battery Day, den Tesla-Chef Elon Musk für heute Abend deutscher Zeit angekündigt hat. Und das gilt, obwohl er versucht hat, die Erwartungen noch etwas einzudämmen, meint Jürgen Pieper, Autoexperte des Bankhauses Metzler.
Da ist schon von einer Lebensdauer bis zu 1 Million gefahrenen Kilometern die Rede. Ich glaube, das haben in allerbesten Tagen mal Mercedes-Diesel geschafft in früheren Zeiten. Das wäre natürlich schon an sich ziemlich aufsehenerregend. Und wenn dann die Leistungsfähigkeit noch zunimmt, womit man ja auch rechnen darf, dann hätten wir tatsächlich eine Batterie, die die anderen natürlich im Moment aus dem Felde schlagen würde.
Allerdings dürfte es noch 2 Jahre dauern, bis eine solche Batterie tatsächlich produziert werden könnte, die dann die Konkurrenz wahrscheinlich erst einmal hinter sich lassen dürfte. Warum aber hat Tesla einen solchen Vorsprung?
Ich glaube, Tesla hat erkannt, dass die Batteriezelle das wesentliche Wertschöpfungs- und auch Innovationselement beim Elektroauto ist,
sagt Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach.
Und das will er zum großen Teil selber kontrollieren und selber vorantreiben. Gleichwohl, die Entwicklungsdynamik, was Absätze von Elektrofahrzeugen anbetrifft, ist ja sehr stark. Das heißt, er wird noch einige Jahre auf Partner angewiesen sein, die ihm eben Batteriezellen entsprechender Zahl zuliefern.
Seit langen Jahren arbeitet Tesla da mit dem japanischen Batteriehersteller Panasonic zusammen. Der dürfte also von Teslas Strategie profitieren, ebenso aber auch andere Zulieferer wie der amerikanische Chemiekonzern Albemarle als weltgrößter Produzent des Leichtmetalls Lithium. Investoren könnten sich aber auch Konkurrenten wie der chinesischen BYD zuwenden, deren Aktie erheblich günstiger ist als die von Tesla. Doch auch der Wolfsburger Volkswagen-Konzern könnte von Interesse sein. Er gilt als einer der wenigen ernstzunehmenden Herausforderer von Tesla in Europa. Stefan Bratzel.
Wir haben etwa mit Volkswagen einen Hersteller, der eine eigene Plattform bereits entwickelt hat und erste Fahrzeuge jetzt darauf anbietet.
Generell bleiben die deutschen Autoproduzenten aber vorerst abgehängt. Die hätten sich zu lange für die alten Technologien der Verbrennungsmotoren entschieden, meint Autoanalyst Pieper vom Bankhaus Metzler, weil man sie für die besseren gehalten habe. Nun gelte es, diese Entwicklung aufzuholen. Aussichtslos sei das für die deutschen Hersteller nicht.
Ich glaube, die Qualität der Entwickler, der vielen Forscher dort ist schon sehr, sehr hoch. Die mobilisieren im Moment sehr, sehr viel, um den Rückstand zumindest mal erstmal zu verkleinern. Und jetzt gibt es nicht so sehr viele Batteriefachleute in Deutschland. Das muss erstmal entstehen. Das ist auch, glaube ich, ein wesentlicher Grund dafür, dass dieser Nachteil erstmal noch eine Zeit lang bestehen bleiben wird. Ich würde sagen, in 3 bis 5 Jahren, realistisch gesehen, ist man dort, wo Tesla dann ist, aber es wird nicht innerhalb von Monaten geschehen können.
Die Löhne in Deutschland, die sind durch die Corona-Rezession im Rekordtempo geschrumpft. Die Bruttomonatsverdienste, das sagt uns heute das Statistische Bundesamt, die seien im 2. Quartal um 4% niedriger ausgefallen als noch im Vorjahr um die gleiche Zeit. Wie das einzuschätzen ist, das haben wir vor der Sendung mit Sebastian Dulin besprochen, dem wissenschaftlichen Direktor des Gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Ich habe ihn um seine Einschätzung gebeten. Ist das so schlimm, wie es sich anhört?
Naja, auf der einen Seite ist es natürlich schlimm, weil es bedeutet, dass da weniger Einkommen an die Haushalte geflossen sind aus den Löhnen und Gehältern. Aber man muss einfach wissen, was hier gemessen wird. Und zwar werden hier die durchschnittlichen Monatsverdienste gemessen. Und die sind einfach deshalb zurückgegangen, weil wir ganz viel Kurzarbeit hatten. Man muss sich nochmal klar machen, es geht hier nicht darum, dass die Stundenlöhne gefallen sind, sondern die Verdienste aus Löhnen, aus Lohneinkommen. Das liegt daran, dass die Menschen weniger gearbeitet haben. Und zum Teil ist das durch die Kurzarbeit aufgefangen worden. Das war bestimmt nicht für alle zu verkraften. Da sind einige dann auch abhängig von der Grundsicherung gewesen. Aber das hat diesen Schock auf jeden Fall ein ganzes Stück abgedämpft. Ja, wir hoffen, dass das auch die nächsten Monate noch so weitergeht. Darum ist es ja so wichtig, dass die Kurzarbeiterregelungen auch verlängert worden sind. Im zweiten Quartal war zum Höhepunkt fast 6 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Das sind ungefähr 20% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland. Und das hat natürlich die Arbeitszeit reduziert und das Lohneinkommen. Nun haben die Haushalte dafür statt Lohneinkommen Kurzarbeitergeld bekommen. Das taucht in dieser Statistik nicht auf. Das heißt, tatsächlich ist bei den Menschen mehr angekommen, als diese Statistik einen glauben macht.
Das heißt, die hatten keine realen Einbußen.
Naja, es gab schon reale Einbußen, aber die sind nicht so groß, wie das jetzt diese Statistik zeigt. Der Staat hat mit dem Kurzarbeitergeld ganz viel von diesen Verlusten ausgeglichen. Das zeigt, wie wichtig dieses Instrument in der Krise ist.
Man hört, dass Sie ein großer Fan davon sind. Bei der Statistik kam auch heraus, dass die niedrigen Einkommensgruppen besonders stark betroffen sind, auch wenn das teilweise eben durch Kurzarbeitergeld ausgeglichen wird. Wie bewerten Sie das?
Ja, das stimmt. Die Hans-Böckler-Stiftung etwa hat ja eine Umfrage gemacht unter Erwerbstätigen. Und auch da kam schon raus, dass in den niedrigen Einkommensgruppen besonders viel Kurzarbeit stattgefunden hat. Denken wir mal im März und April an das Gastgewerbe oder den Einzelhandel. Da war ja ziemlich viel einfach zu. Und bei diesen Menschen macht es einfach einen großen Unterschied, wenn man sowieso schon wenig hat und dann noch auf Kurzarbeit muss. Das ist viel problematischer, als wenn man hohe Einkommen hat.
Das sagt Sebastian Dulin vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Airbnb verschärft die Wohnungsnot und lässt die Mieten steigen. Kürzlich hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung das für Berlin nachgewiesen. Ja, Airbnb mache Mieten für die anderen Einwohner Berlins tendenziell teurer. Um ihre Mieter zu schützen, erlauben einige Städte wie Hamburg oder Berlin Airbnb-Vermietungen nur für wenige Wochen. Paris hat das kürzlich auch beschlossen und der Europäische Gerichtshof, der hat nun bestätigt, das ist in Ordnung und dürfte auch Folgen für Deutschland haben. Gigi Deppe.
Wenn du mit einem Inserat eine Zweitwohnung anbietest oder vorhast, deinen Hauptwohnsitz als gesamte Unterkunft für mehr als 8 Wochen pro Jahr zu vermieten, musst du eine Genehmigung beantragen. So heißt es auf den Seiten von Airbnb für Hamburg. Auf der Seite für Berlin macht die gewerbliche Plattform, über die Menschen Zimmer, Wohnungen oder Häuser für kurze Zeit vermieten können, noch ausführlichere Angaben. Denn auch in Berlin gibt es eine Regelung gegen die sogenannte Zweckentfremdung von Wohnraum. Gerade Städte mit besonders angespannter Wohnungslage verhängen immer öfter Auflagen für diejenigen, die kurzzeitig untervermieten wollen. Vergleichbare Regeln gibt es auch in Frankreich. Wer dort seine Zweitwohnung über Airbnb an Touristen vermieten will, braucht in Gemeinden mit mehr als 200.000 Einwohnern eine Genehmigung dafür. 2 Eigentümer von Einzimmerwohnungen in Paris hielten sich nicht an die Vorschrift. Sie vermieteten die Wohnungen über Airbnb, ohne eine Genehmigung dafür einzuholen. Die Stadtverwaltung fand das heraus und verhängte Geldbußen von jeweils 15.000 Euro. Außerdem wurden die Eigentümer angewiesen, die beiden Wohnungen auf dem regulären Mietmarkt anzubieten. Dagegen klagten die Eigentümer. Der EuGH hat aber jetzt das französische Gesetz abgesegnet. Ja, Airbnb-Vermietungen können von einer staatlichen Genehmigung abhängig gemacht werden. Denn es gäbe gute Gründe für solche Regelungen. Sie sollten dafür sorgen, dass nicht noch mehr langfristig vermietbare Wohnungen vom Markt verschwinden. Sie würden also einen angespannten Immobilienmarkt entlasten. Und das liege im Allgemeininteresse. Solche Genehmigungspflichten seien insbesondere dann in Ordnung, wenn sie nicht überall, sondern nur in bestimmten Regionen verlangt würden. Mildere Maßnahmen gäbe es nicht, sagen die EuGH-Richter, um den Wohnungsmangel schnell zu bekämpfen. Damit wissen also auch alle Kommunen in Deutschland, sie dürfen Auflagen machen und sie dürfen auch Geldbußen verhängen. Ein angespannter Wohnungsmarkt ist ein zwingender Grund, um die allgemeine Dienstleistungsfreiheit einzuschränken. Eine Freiheit, die ansonsten im Recht der EU immer sehr hoch gehalten wird.
Also Airbnb darf von Städten beschränkt werden. Spielwarenläden, Schuhgeschäfte, nicht zuletzt Kleidergeschäfte in vielen Innenstädten machen sich wirklich Sorgen, ob sie die Corona-Krise heil überstehen können. Und Covid-19 wirkt gerade wie ein Beschleuniger. Es werde jetzt, sagt der Handelsverband, beim Handel so viel auf Online umgestellt wie sonst vielleicht in 5 Jahren. Das wird vielleicht nicht alle retten, aber doch einige. Die Prognose des Handelsverbandes HDE jedenfalls geht davon aus, dass der Handel im Corona-Jahr doch noch ein bisschen wachsen kann, aber nur dank des Onlinehandels. Anja Dobrodinsky.
Um 1,5% wird der Einzelhandel in Deutschland wohl in diesem Jahr wachsen und das trotz der Pandemie. Allerdings setzt sich dieses leichte Plus aus hohen Einbußen bei den einen und starken Zuwächsen bei den anderen zusammen. Jene etwa 200.000 Geschäfte, die vom Lockdown im März und April betroffen waren, müssen mit Einbußen von insgesamt 21 Milliarden Euro rechnen. Das ist ein Minus von 11%, klagt Stefan Gent, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland.
Im Mode- und Textilbereich, bei Schuh- und Sportgeschäften, in den Innenstädten, weil dort nach wie vor die Frequenzen eben deutlich unter Vorjahresniveau liegen. Hier sagt man im Schnitt sogar eine Umsatzfrequenzveränderung von -30% im Schnitt. Das heißt, an einzelnen Standorten sieht es durchaus noch schlechter aus.
Viele der Einzelhändler können ihre Miete nicht mehr in voller Höhe zahlen und haben deshalb das Gespräch mit ihren Vermietern gesucht. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Handelsverbands. Sie stellte auch fest,
dass nur 30% bisher positive Ergebnisse mit ihren Vermietern erreicht haben, aber ein Drittel nach wie vor eben keine Ergebnisse hat. Wir haben hier einen Verhaltenskodex mit der Immobilienwirtschaft, aber der reicht offensichtlich nicht aus.
Der Handelsverband fordert deshalb eine Gesetzesänderung, die Händlern in Not einen Anspruch auf eine reduzierte Miete garantiert. Zudem schlägt er die Einrichtung eines Innenstadtfonds in Höhe von 500 Millionen Euro vor. Damit sollen die Einkaufsstraßen attraktiver gemacht werden. Stefan Gent hat weitere Forderungen.
Einerseits haben wir lange gefordert, dass die Überbrückungshilfe für unsere mittelständischen Unternehmen dringend angepasst werden muss. Das ist jetzt erfolgt, sodass viele Einzelhändler in der Innenstadt jetzt auch Betriebskostenzuschüsse überhaupt bekommen können, um die nächsten Monate zu überstehen.
Zum Rettungspaket für den stationären Handel müsse auch ein Digitalisierungsfonds gehören, so Stefan Gent vom Handelsverband Deutschland.
Wir sehen, dass es notwendig ist, dass der Handel auch in die Digitalisierung investieren muss. Viele kleinere Händler sind heute digital gar nicht auffindbar. Und diese Investitionen kann man nicht von alleine tätigen. Hier brauchen wir Zuschüsse oder Sonderabschreibungsprogramme.
Wer trotz Pandemie gut dasteht, sind Fahrradgeschäfte, Baumärkte und zum Teil auch Möbelhändler. Der stationäre Handel insgesamt wird Ende 2020 wohl bei plus minus null herauskommen. Im Online-Geschäft hingegen erwartet der Handelsverband ein Umsatzwachstum von 15%.
Also der Online-Handel reißt es raus. Und wir bleiben gleich beim Online-Handel. Der Modehändler Zalando hat jetzt angekündigt, dass er Second-Hand-Mode verkaufen will. Lässt sich damit Geld verdienen oder warum macht Zalando das? Das habe ich vor der Sendung Gerrit Heinemann gefragt, Handelsexperten von der Hochschule Niederrhein.
Ich kann mir denken, dass es mehrere Gründe gibt. Einmal wird ja schon seit ein paar Jahren von dem Re-Commerce-Trend gesprochen, das heißt gebrauchte Produkte quasi aufzuarbeiten und wieder zu verkaufen. Jetzt hat Zalando ja auch einen recht erfolgreichen Marktplatz oder Partnerprogramm genannt, ans Laufen gebracht, der es auch ermöglicht, dass eben Partnerfirmen auf diesem Marktplatz verkaufen, lokale Händler, Hersteller, wie auch immer. Und damit auch die Möglichkeit gegeben ist, quasi Endkunden an andere Endkunden, C2C, Consumer to Consumer, quasi verkaufen zu können. Und insofern lohnt sich zumindest dieses Thema auszuprobieren.
Ist es Ihrer Ansicht nach Erfolgversprechen?
Ich kann mir schon vorstellen, dass, wenn auch nicht gigantische Umsätze damit gemacht werden, weil es nach wie vor ein Nischenmarkt ist und die etablierten Anbieter, die es da gibt, wie beispielsweise den Kleiderkreisel, jetzt nicht Milliarden Umsätze machen, aber es ist eine Nische. Auf der anderen Seite, glaube ich, passt es ganz gut in das Thema Klimaneutralität, Ökobilanz und da positioniert sich ja auch Zalando, Amazon sowieso. In diese Richtung auch Otto, also passt es in die Zeit, sich als umweltschonend darzustellen und gerade das Thema, was passiert mit alten Klamotten, kann man sich da positiv abheben. Insofern lohnt sich das zumindest aus Marketing-Gesichtspunkten zweifelsohne.
Das hört sich an, als würden Sie ein bisschen daran zweifeln, ob es mehr ist als nur so ein grünes Deckmäntelchen.
Ja, ich verfolge das Thema schon länger und ich sag mal, bis auf iPhones, die nach wie vor gebraucht verkauft werden, gibt es nicht mehr viel Produkte, allenfalls, wie gesagt, Nischenanbieter. So richtig explodiert ist das Thema in den letzten Jahren nicht. Und wir haben schon vor 30 Jahren in Studien an der Universität Münster, damals Institut für Marketing, festgestellt, als das ganze Thema Öko-Labels, phosphatfreies Waschmittel losging, dass die Kunden immer in Befragungen gesagt haben, ja, wir sind umweltorientiert. Und wenn wir dann beobachtet haben, wie die Kunden kaufen, dann war das das genaue Gegenteil. Deswegen habe ich auch immer bei so einem Thema vor Augen die Diskrepanz zwischen dem Bekundeten und dem tatsächlichen Kaufverhalten. Und da klafft nach wie vor eine Riesenlücke.
Secondhand gibt es ja schon lange, aber wenn man das jetzt einschicken kann, dann ist das so bequem wie bei jedem anderen Online-Händler einkaufen. Glauben Sie, dass das vielleicht ein Quantensprung sein wird?
Das ist nicht neu. Also eBay hat das schon seit 20 Jahren in Deutschland möglich gemacht. Also insofern ist das eher ein Kopieren als etwas Neues. eBay hat nach wie vor in Deutschland mindestens viermal so viel Klicks und Reichweite wie Zalando in Deutschland. Also würde ich sagen, das sehe ich nicht so.
Weil es ja jetzt explizit um Mode geht. Da gibt es ja eine sehr zahlungskräftige Mittelschicht, die Vintage immer schon ganz toll fand. Reicht die allein, um so einer Marke Erfolg zu verpassen?
Also ich glaube, Vintage ist noch ein anderes Thema. Ich glaube, das ist wichtig, der Hinweis, quasi neuwertige Ware, die der Kunde kaum getragen hat, die also so wie neu ist, die wird dann von dem Kunden auf dem Marktplatz weiterverkauft, ohne dass Zalando jetzt groß diese Ware anpackt und quasi nochmal veredelt oder dem Refurbishment, sagt man, unterzieht. Also das ist, glaube ich, schon ein Unterschied zur Vintage, wo immer dazu gesagt werden muss, da wird in der Regel abgecycelt und sehr viel teurer verkauft mit einer erheblichen Marge.
Das heißt, unterm Strich, wie ist Ihre Prognose? Wie wird das laufen bei Zalando?
Ich glaube, das ist relativ egal, wie das laufen wird. Zalando wird immer sagen, das ist ein großer Erfolg, muss auch dafür keine Zahlen separat präsentieren, weil, wie gesagt, unter Marketing-Gesichtspunkten das, glaube ich, gut in die Zeit passt, weil man sagen kann, wir kümmern uns um Altware und haben hier eine Lösung und sind sehr viel umweltschonender als früher.
Rechnen Sie damit, dass andere auf den Zug aufspringen?
Ja, das ist nach wie vor ein Thema, wo andere aufspringen. Und wenn Zalando aufspringt, wird vielleicht auch Otto aufspringen. Das war gar nicht so selten der Fall. Es wird interessant zu sehen, ob es da Nachahmer gibt, weil es passt, wie gesagt, natürlich dann auch für andere Bekleidungsanbieter.
Gerrit Heinemann, Experte für Handel an der Hochschule Niederrhein. In die Chefetage einer Aktiengesellschaft aufzusteigen, ist schon schwierig. Dort zu bleiben, ist aber komplett unmöglich, zumindest wenn man eine Babypause einlegen will. Ein Vorstand muss die Gesellschaft nämlich immer leiten, nach Feierabend, im Krankenhaus, auch nachts. So soll es nicht bleiben, so ist zwar das Gesetz, aber Verena Pauster, Selbstunternehmerin, will es ändern.
Also es hat mich schon überrascht, dass es 2020 ist und das fällt uns auf.
Verena Pauster kann es kaum glauben, dass in den vergangenen Jahren, man muss sagen Jahrzehnten, hingenommen worden ist, dass Vorstandsmitglieder deutscher Börsenunternehmen keine Möglichkeit hatten, sich zum Beispiel um das neugeborene Kind oder auch pflegebedürftige Angehörige zu kümmern oder bei Krankheit eine begrenzte Auszeit zu nehmen, ohne in dieser Zeit weiter zu haften. Unternehmerin Pauster will, dass sich das ändert und hat zusammen mit anderen die Initiative Stay on Board ins Leben gerufen. Unterstützt wird sie mittlerweile unter anderem von Sigrid Evelyn Nikutta, Vorstandsmitglied der Deutschen Bahn, dem ehemaligen Daimler-Chef Dieter Zetsche und auch der Gründerin des Online-Möbelversand-Startups Westwing Delia Lachance. Ihr Fall war auch der ausschlaggebende für die Gründung der Initiative. Anfang dieses Jahres bekam Lachance ein Baby. Sie wollte in Elternzeit gehen und legte deshalb ihren Vorstandsposten nieder. Etwas, das Verena Pauster irritierte.
Dann habe ich sie angerufen und sie hat bestätigt, dass das der einzige Weg war, nicht zu haften, während man weg ist.
Denn das deutsche Aktiengesetz sieht diesen Fall einer begrenzten Auszeit für Vorstandsmitglieder eben nicht vor. Pauster spricht von einem Missstand. Ihre Initiative will deshalb, dass das Recht geändert wird. Will ein Vorstandsmitglied pausieren, soll das mit Ankündigung bis zu 6 Monate möglich sein, schlägt Stay on Board vor.
Und dann steht im Handelsregister hinter dem jeweiligen Vorstand in Klammern ruhend bis 30.06.2021 oder was auch immer. Und das heißt, der ist nicht weg, hat sein Mandat nicht niedergelegt, der ruht, er haftet nicht während der Ruhephase und danach kommt er automatisch wieder.
Erklärt Pauster und fügt an, dass man ja das entsprechende Eckpunktepapier auch mit aufgenommen habe, dass diese Ruhezeit nicht zur Unzeit passieren dürfe, um vor einem Missbrauch der Regelung zu schützen. Diese dürfe kein Schlupfloch für zum Beispiel schlechte Performance sein. Zu den Unterstützern und Unterstützerinnen zählen mittlerweile aber nicht nur Unternehmer und Unternehmerinnen, sondern auch Abgeordnete, wie Digitalstaatsministerin Dorothee Beer von der CSU. Auch der FDP-Politiker Thomas Sattelberger gehört dazu und das von Anfang an. Die Änderung des Aktiengesetzes hält er für einen weiteren wichtigen Schritt, den Teufelskreis zu durchbrechen, dass vor allem Männer die großen Firmen regierten, sagt Sattelberger.
Das Gesetz wurde damals so geschaffen, als Vorstände überwiegend ältere Herren waren.
Nun müsse man die alte Gesetzeslage an die moderne Situation anpassen, sagt der liberale Sattelberger. Und es scheinen auch andere Parteien den Willen zu haben, hier etwas zu ändern.
Das war ein Beitrag von Katharina Hamberger. Die Deutsche Bank hat gestern wegen Geldwäsche eine sehr schlechte Presse gehabt. Heute setzte sie noch eins drauf. Sie hat bekannt gegeben, dass sie jede 5. Filiale schließen will. Mischa Erhardt.
So schnell wie möglich will die Deutsche Bank ihr Filialnetz ausdünnen. Das kündigte der Leiter des Privatkundengeschäftes des Geldhauses heute auf einer Konferenz in Frankfurt an. Geschlossen werden sollen die Kundencenter der Bank eher in städtischen Gebieten, wo genügend andere Filialen übrig bleiben. In ländlichen Regionen, wo das Filialnetz ohnehin vergleichsweise dünn ist, will die Bank dagegen den Rotstift nicht ansetzen. Insgesamt will das Geldhaus die Anzahl ihrer Kundencenter deutschlandweit von rund 500 auf 400 reduzieren. Beratung soll künftig verstärkt außerhalb der Filialen stattfinden, also telefonisch, per Videochat oder online. Ein Sprecher der Bank sagte, dass Kunden Beratung per Telefon oder online durch die Pandemie stärker akzeptierten als vor der Krise. Im Übrigen verweist das Kreditinstitut darauf, dass seine Kunden künftig auch Selbstbedienungsbereiche von Postbankfilialen nutzen könnten. Deutsche Bank und Commerzbank versuchen schon seit geraumer Zeit, ihre Kosten zu senken und fahren deswegen rigide Sparprogramme. Mit den nun angekündigten weiteren Filialschließungen bei der Deutschen Bank geht auch ein Stellenabbau einher. Die wegfallenden Arbeitsplätze allerdings sind in den 18.000 Jobs enthalten, die die Bank im Zuge des Sparprogramms im Rahmen ihrer neuen Strategie bereits im Juli 2019 angekündigt hatte.
Also die Deutsche Bank schließt Filialen, sie steht ja sowieso unter Druck wegen des gestrigen Berichts über Geldwäsche. Claudia Werle an der Börse, ging es jetzt heute nochmal runter für Sie?
Ja, es ging nochmal runter. Die äußeren Rahmenbedingungen sind ja auch wirklich alles andere als gut. Niedrige Zinsen, wir haben die Gefahr, dass es zu Kreditausfällen kommt infolge von Corona. Wir sehen aber auch ein verändertes Kundenverhalten. Viele Bankgeschäfte werden einfach online gemacht. Ja, aber mit Filialschließungen allein ist es nicht getan.
Noch jemand, der viel sparen muss, ist die Lufthansa.
Denn sie hat das Problem, dass ein großer Teil ihrer Geschäftsgrundlage weggebrochen ist. Es gibt Reisebeschränkungen, Konferenzen werden übers Internet gemacht, viele Privatreisen werden verschoben, Flugzeuge müssen am Boden bleiben und es ist schwer abzusehen, wie lange das alles dauern wird. Auch hier mit Geld allein ist es nicht getan. Momentan hat man so ein bisschen den Eindruck, es wird gerettet, was von dem Unternehmen zu retten ist. Die Gesellschaft soll irgendwie als Ganzes erhalten bleiben. Deswegen diese Verkleinerung der Flotte. Aktien der Lufthansa heute jedenfalls 4,5% im Plus. Bei den Flugzeugbauern, beispielsweise bei Airbus, da sieht das nicht viel besser aus. Die Aktien 1,5% im Minus.
Wie steht denn der DAX insgesamt?
Der kann zumindest einen Teil seiner gestrigen Verluste wieder wettmachen, doch die Sorgen bleiben. Der DAX aktuell 0,8% im Plus, er steigt auf 12.637 Punkte.
Frau Werle, sagen Sie uns noch, wie der Euro steht.
Der wird mit einem Dollar 17,15 gehandelt. Die Umlaufrendite ist gesunken von minus 0,52 auf minus 0,53%. Und die Feinunze Gold wird mit $1.900,85 gehandelt.
Danke, Claudia Werler, an die Börse nach Frankfurt. Und hier hören Sie gleich nach Wirtschaft und Gesellschaft Maja Elmenreich in Kultur heute. Und sie wird sprechen über das Filmfestival in San Sebastian, das als neues Cannes gehandelt wird. Ich bin Sandra Pfister, das war Wirtschaft und Gesellschaft im Deutschlandfunk. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.